Hallo miteinander, willkommen zu einem neuen Nerdy by Nerds Audio Podcast. Damals reden der Butch und ich über die neuen Steam Machines. Dann haben wir endlich GTA Online spielen und schlussendlich haben wir noch das Beyond Two Souls durchgezockt. Über das werden wir auch noch reden. Bleibt dran! Ja, hoi Wutsch.
Sali.
Heute sind wir hier in trauter Zweisamkeit. Der Andy hat sich abgemeldet. Darum heute nur wir zwei. Sollte aber nicht schlimm sein, denn wir haben hier ganz interessante Themen, wo wir das wieder aufwiegen können. Aber bevor wir hier mit denen anfangen, wie immer noch ein kurzes Watch I've been playing. Wutsch, was hast du so getrieben, die Zeit?
Ja, ich habe kürzlich mit dem Fibots, der früher ja auch noch Mitglied war bei uns, Soul Calibur 5 zockt. Das ist ein berühmtes Kampfspiel, das sich dadurch von anderen Kampfspielen unterscheidet, dass man eben auch mit Waffen kämpft. Also hauptsächlich mit Schwertern oder Speer oder was auch immer. Die 5. Version von dem Spiel ist doch noch ein Stück grösser und umfangreicher geworden. Zum Beispiel dadurch, dass man jetzt im Charakter-Editor-Modus meiner Meinung nach den grössten, umfangreichsten Charakter-Editor hat, den ich je gesehen habe. Also man kann unter anderem auch so Gadgets wie einen Langbogen frei mit dem Joystick auf dem Rücken oder sonst irgendwo am Körper positionieren. Also man hat auch so quasi die Möglichkeit, Sachen zu machen, die sonst nur Game Designer machen, dass man da gewisse Gadgets auf dem Körper frei positioniert.
Die könnten quasi auch schweben, oder wie?
Könnte man theoretisch auch machen, ja. Oder man kann eben zum Beispiel ein Horn irgendwo am Kopf befestigen oder...
Aha, also das kann man dann irgendwie schieben und rein und raus und...
Genau.
Und das hat teilweise noch Einfluss. Ich glaube, das meiste ist einfach optisch, oder? Also man kann dann ja nicht irgendwie den Pfogen vom Rücken nehmen und auf den Gegner schiessen mit dem. Das geht, glaube ich, nicht.
Also die Sachen sind optisch. Es gibt natürlich auch die Waffen. Die kann man übrigens auch komplett färben. Man kann irgendwie von den Klingenkanten oder bis zum Heft oder irgendwelche Dekorationen am Schwert kann man färben einzeln. Es macht auf jeden Fall sehr Spass und ist auch herausfordernd. Zumindest auch im Arcade- oder Story-Modus.
Wobei der Story-Modus wahrscheinlich wie bei diesen Fighting-Games allgemein ein bisschen zu vernachlässigen ist. Ich habe es 4 auch noch gespielt, oder? Sonst ein bisschen Erfahrung mit Street Fighter. Und ich behaupte jetzt mal, also ich rötle jetzt mal, es ist einfach ein Fight hinter dem anderen und zwischendrin irgendeine Dialogsequenz.
Beim 5 jetzt gibt es zwischendrin so Render-Sequences und nebst den Render-Sequences haben sie jetzt also eine Story, die erzählt wird anhand von Sprechern und im Hintergrund sieht man so Art-Skizzen, die sich irgendwie bewegen und irgendwie hörst zwei, die sich streiten und dann Bilder, wie sie irgendwie miteinander kämpfen. Das ist zumindest noch besser als beim 4, aber wir haben jetzt bei dem Anspielen, das wir gemacht haben, eigentlich den grössten Teil von der Story immer skippt.
Ja.
Auf jeden Fall, ja. Es ist recht fordernd. Also ich habe einen Gegner mit etwa 10 Anläufen erst besiegen. Das ist sowieso der Nightmare, der berühmteste Charakter des Games, der Bösewicht. Den kann man eigentlich schlicht nicht besiegen, weil er so overpowered ist. Außer halt eben, indem man ihn quasi nie zum Wort, nie zur Klinge greifen lässt.
Okay. Dann weiss ich, du hast noch ein bisschen Kingdom Hearts gespielt. Ich bin nicht sicher, ob du am letzten Podcast schon etwas gesagt hast. Ich denke, das kennt man auch, da muss man auch nicht so viel dazu sagen. Plus natürlich haben wir gespielt, was wir jetzt noch werden besprechen. GTA Online und Beyond Two Souls, aber zu dem kommen wir nachher. Ich selber bin auch ein bisschen knapp, so schnell dem noch zum Spielen gekommen. Ich spiele immer noch Final Fantasy 9. Ist nach wie vor aus meiner Perspektive eines der besten, wenn nicht das beste. Das ist irgendein 40-Stunden-Epos und dementsprechend wird es mich noch ein bisschen länger beschäftigen. Ich bin jetzt gleich mal in der Hälfte. Und ja, es verleitet mir also nicht, aber ich denke, nach dem muss ich mich mal wieder ein bisschen von diesen JRPGs distanzieren und dann irgendein kleines God of War oder sonst so etwas nicht so Tiefes da mal einlegen und dann wieder ein bisschen das Genre wechseln. Gut, ich denke, mit dem steigen wir ein in den eigentlichen Hauptteil. Wir haben hier 3 unterschiedlich grössere Blöcke und ich würde eigentlich mit einer News starten, die vielleicht recht Einfluss haben auf die Gamerwelt. Und ich rede hier von der Steam Box oder Steam Machines, wie sie jetzt eigentlich heißen sollen. Valve hat ein paar News rausgegeben, und zwar 3 Stück. In der einen haben sie den Controller gezeigt, dann haben sie OS, also das Betriebssystem, gezeigt und dann sind sie noch auf die Machines, also auf die Boxen, auf die Konsole eingegangen. Das Ganze erschließt sich uns ja noch nicht so ganz. Wir haben da voraus schon ein bisschen darüber geredet, aber vielleicht schnell so, dass wir mit dem Controller anfangen. Grundsätzlich müsst ihr euch vorstellen, ist das ein Controller, wie er öppen ist, wenn ihr das jetzt einfach so im Kopf habt. Er hat einfach anstatt 2 Analogsticks hat er so 2 Touchpads, wo eine ähnliche Funktion eigentlich übernehmen, aber halt je nach Game noch ein bisschen flexibler sind. Schaut euch da vielleicht mal ein Video an. Und also ich habe ein bisschen Sachen gesehen und abgesehen vielleicht von RTS-artige Games, die halt einfach wirklich ein PC vorbehalten sind bis jetzt, was Steuerung anbelangt, hat der glaube ich keinen Vorteil gegenüber einem herkömmlichen Controller und schon gar keinen Vorteil gegenüber Maus und Tastatur. Vielleicht Facts machen wir noch gerade weiter zum OS. Es ist Linux-basiert. Es ist im Prinzip einfach so ein gratis Linux-OS, das ein bisschen verstimisiert worden ist. Was das für ein Problem mit sich bringt, zu dem vielleicht auch gerade nachher. Und dann noch schnell Boxen. Das werden so Boxen sein, die jetzt mal von Valve ein Prototyp produziert wird. Ihr könnt euch übrigens dort bei steampowered.com anmelden, als Beta-Tester quasi. Vielleicht kommt ihr einen Platz über. Die Boxen werden schlussendlich nicht nur von Valve oder vielleicht sogar gar nicht von Valve vertrieben, sondern auch von verschiedenen Herstellern und sollen eigentlich auch modular bleiben. Und jetzt, Butsch, wir haben uns da ein paar Sachen überlegt, oder? Linux erstens. Das bedeutet, es können nur Linux-kompatible Games gespielt werden, was noch relativ wenig ist. Da sehe ich schon mal den Sinn, nicht ein bisschen. Wir wissen, es hat noch eine Stream-Funktion, das heisst, das Kästchen könnt ihr an euren Fernseher stecken und der streamt von eurem PC, von eurer PC-Steam-Library Games, okay, das ist ein Vorteil. Wenn man nicht die Möglichkeit hat, den PC direkt mit einem HDMI-Kabel in den Fernseher zu stecken. Aber wer braucht jetzt eine Steambox? Ich meine, ich kann ja am Schluss nicht mehr spielen, als ich auf meinem PC kann spielen. Was ist da der Witz dran?
Also grundsätzlich ist natürlich die ganze Community, die bereits Steam verwendet, recht gross. Es ist auch reizvoll, eben quasi die ganze Steam-Geschichte dann auch auf dem Fernseher zugänglich zu haben, in einer eher komfortablen Einrichtung, irgendwie in seinem Fernsehkämmerli oder in seinem Home-Cinema kann man dann eben gewisse Steam-Titel spielen. Wie du sagst, also es gibt so viele Punkte, die irgendwie noch offen stehen, wo noch Fragen bestehen. Und ich selber bin jetzt da nicht so begeistert, wie teils gewisse Leute aus der Presse sich begeistert gegeben haben. Es ist ja dadurch, dass es modular soll bleiben, dass es quasi jeder seine eigene Box bauen kann, macht es keinen Unterschied mehr zum gewöhnlichen PC. Das Problem besteht dann also weiterhin, dass gewisse Spiele nur noch auf gewissen Steamboxen laufen.
Ja, also das, der grosse oder mit der Vorteil von einer PS3 oder als Entwickler, ich weiss, ich habe hier eine PS3, ich habe hier eine Xbox 360, ich habe hier eine PS4, whatever, programmieren und ich weiss, okay, mein Game darf so und so die Auflösung haben, so und so viele Effekte etc. Ich kann da Stresstests machen und ich weiss, das läuft nachher auf all diesen Geräten. Und das wird, der Vorteil wird es auf so einer Steambox nicht geben. Das heisst, sie müssen die Games eigentlich fast, stelle ich mir vor, zwangsläufig mit Grafikeinstellungen wieder machen und dann habe ich meine Steambox und gehe dort in die Settings und stelle dann wieder eine Auflösung in Schattendetails und so weiter, wie man es halt dann kennt von PC-Games. Also im Prinzip ist es eigentlich nur ein kleiner PC am Fernsehen und dann sage ich, stecke ich doch gescheiter oder früher noch irgendwie meinen PC in den Fernseher und spiele dann irgendwie so. Der einzige Grund für eine Steambox ist für mich aus meiner Sicht im Prinzip die Distanz vom PC zum Fernsehen, wo man dann eliminiert, indem man halt einfach quasi einen kleinen PC neben den Fernseher legt und dann den einsteckt.
Ich frage mich, wo da genau die Kundschaft liegt. Es gibt ja viele Leute, die brauchen Steam täglich, kaufen dutzende Spiele, aber das sind dann auch genau die Leute, die schon bereits einen sehr guten PC haben und nicht angewiesen sind auf eine Box, die quasi die gleichen Spiele abspielt und vielleicht doch nicht abspielt.
Ja. Ja, also wir lernen das da mal überraschen. Vielleicht fallen da auch noch ein bisschen mehr genauere Spezifikationen raus.
Also Überraschungen sind ja eigentlich noch zu erwarten, weil das ist ja Valve. Die haben bereits mit Steam selber einen Coup gelandet, wo so der ganzen Game-Industrie nicht erwartet war.
Ja, sie haben uns eigentlich die DRM können aufbinden und sind jetzt weit akzeptiert und quasi die Art von DRM, die wir ja noch so verteufelt haben bei den Konsolen, wo wir jetzt noch Generationen können abwehren, das ist ja mit Steam auf dem PC schon Standard. Ja, und was halt einfach wirklich ist, dass teilweise hast du auch deine Humble Bundles und so weiter, dann kannst du sagen, ja, ich habe jetzt das Game da für 6 Franken gekauft und dann kann es mir dann irgendwann auch egal sein, wenn ich keinen Disc habe, dafür kostet es mir nur 10% vom Normalpreis.
Also wir kennen ja auch im Vergleich zu Steam die Variante, wie es auf der PlayStation läuft. Da kann man ein Spiel, das aktuell gerade rauskommt, auch auf der PlayStation, auf der PSN kaufen, aber einfach genau zum gleichen Preis.
Ja, oder noch teurer. Wie es
im Laden angeboten wird. Oder teurer.
Oder nach irgendwie 4 Monaten, wenn es im Laden schon günstiger ist, kostet es dort immer noch gleich viel.
Und da habe ich das Gefühl, da stimmt bei Steam eben die Rechnung, dass man kein physikalisches Produkt kauft, hat man dafür eben einen gewissen Rabatt auf das Produkt, weil es nur ein digitaler Download ist.
Ja, also in dem Fall warten wir da mal ab und vielleicht gibt sich da für uns noch irgendeinen Nutzen daraus. Dann machen wir weiter mit unseren beiden Spielen im eigentlichen Sinn. Über eins haben wir schon geredet, nämlich über GTA 5. Wir haben euch ja versprochen, wir reden dann auch über den Online-Modus, sobald der verfügbar sein wird. Das ist jetzt der Fall. Mittlerweile läuft er sogar mehr oder weniger stabil. Wir haben es uns natürlich angeschaut. Jetzt, Butch, was kommt da noch dazu? Wir haben es ja gespielt. Was wird da noch ergänzt, wenn man online spielt?
Ja, also es gibt verschiedenste Spielmodi, die man machen kann. Man kann ein Deathmatch spielen, ein Rennen fahren oder unter anderem auch diverse Missionen oder Pseudomissionen spielen. Also so zum Beispiel hat eine Gruppe von 5 Spielern einen Banker von A nach B fahren und eine andere Gruppe von 5 Spielern hat das Ziel, das Auto in die Luft zu sprengen oder den Banker umzubringen. Und dann wäre es auch möglich, zum Beispiel so Jobs zu spielen, wo ein Geschäft überfallen wird etc. Also es gibt diverse Playlists, auch irgendwelche Fallschirmsprünge oder auch Flugzeugrennen etc. Und das an sich ist schon noch reizvoll. Sonst so kommt man nicht dazu, solche Rennen zu fahren mit echten Spielern. Neben dem, dass es eben die Playlists gibt, gibt es halt auch die offene Welt. Und es ist möglich, einen anderen Spieler in der GTA-Welt zu sehen und den zu befahren, mit dem in ein Auto einzusteigen, mit dem in der Stadt rumzufahren. Also das ist möglich. Das Einzige ist halt einfach, dass die Rennen und die Deathmatches sind quasi instanziert. Also sobald man irgendwie ein Rennen fahren will, geht man entweder auf so eine Fläche am Boden, dann ladet es kurz und dann wird man in eine Queue reingebracht und dann joint man irgendeine Gruppe von Spielern oder man kann auch direkt über Startmenü sagen, ich suche jetzt irgendeinen Spielmodus. Also so kommt irgendwie das Gefühl auf, dass halt einfach die lustigen Sachen passieren nur mit den Instanzen und auf die offene Welt ist nur dafür da, irgendwelche anderen Spieler zu befahren oder abzuschießen.
Ja, wenn man sie dann sieht, wie viele sind da gleichzeitig drauf, man ist ja nicht mit allen irgendwie auf der Welt, logischerweise, sondern man joint also an Art Server. 16? Ja, etwa 16 oder ein bisschen mehr auf einem Server, wo man dann halt irgendwie auf der Map halt sieht und dann kann man sie überfahren oder auch silo und so weiter und ausrauben. Dann, was auch noch ein bisschen anders ist, ist zum Beispiel die Automechanik. Also man muss dann Autos quasi, wenn man sie mal geklaut hat oder gekauft hat, die guten kann man nur kaufen, wenn man sie klaut, kann man sie nicht für sich selber beanspruchen, also quasi nur, bis man wieder aussteigt. Dann kann man die mit Peilsender versehen und dann gehören sie quasi einem und dann kann man sie auch versichern und hat man sie später wieder, man kann auch Immobilien kaufen und so.
Es ist auch so, dass wenn du ein Auto erstellst im Online-Modus und dann an einem Polizeiauto vorbeifährst, kommst du immer einen Stern über, selbst wenn du das Auto erfolgreich gestohlen hast, den Stern losgeworden hast und dann wieder ein Polizeiauto siehst, kriegst du mit einem gestohlenen Auto immer einen Stern. Jetzt so, wenn man das so alles so anschaut, ist das eigentlich sehr unterhaltsam, der Online-Modus.
Aber da kommt schon nicht an Singleplayer an.
Nie. Nein, also ich habe einfach das Problem damit, dass eben, nebst dem, dass er nie stabil gelaufen ist, Ich glaube, wenn er stabil laufen würde, würde ich jetzt sagen, der Online-Modus ist akzeptabel oder gut. Aber weil er da einfach nie stabil gelaufen ist und auch eben, wenn man jetzt ein Deathmatch joinen will, ist es einfach in 50% der Fälle jetzt so gewesen, dass man joinen will und dann kracht der Server ab oder man wird disconnected und dann hat man gar keine Lust, irgendetwas zu joinen, weil man einfach die Erfahrung macht, dass man rausgeht aus der Warteschlange. Und ich finde einfach hauptsächlich ein bisschen schade, dass die Online-Welt, die man eben mit diesen 16 Spielern teilen kann, nicht anders ist als eine grosse Welt, wo irgendwie die anderen kannst abschießen. Besser machen hätten sie es vielleicht können, indem zum Beispiel einfach die Online-Welt so würde aussehen, dass ab und zu ein Event gibt, wo es heisst zum Beispiel, ja, da hat es eine Bombe und die kann man klauen und dann platzieren und dann wirst du als Spieler herausgefordert, das zu entschärfen oder den Typ abzuschießen.
Aber ohne, dass du zuerst irgendwie eine Queue musst, sondern dass das einfach, quasi so eine, on the fly passiert. Ein
dynamisches Event ist.
So Guild Wars 2-artig, ja.
Genau, also wir könnten auch machen, dass eben zum Beispiel, es gibt die Militärstation und es ist zum Beispiel möglich, dass dann vier Spieler gemeinsam dort einbrechen und irgendein Auto entführen, wo eine Atombombe drin ist. Und weil die das dann geklaut haben, haben sie nachher die Chance, eben das irgendwo anzufahren, in die Stadtkern. Und alle anderen Spieler vom Server könnten das aufhalten. Und wenn sie es würden schaffen, würden sie so viele Punkte bekommen. Und wenn du es aufhaltest, bekommst du so und so viele Punkte. Alles so dynamische Events wäre vielleicht noch ein bisschen unterhaltsamer, als dass einfach die offene Welt nur dazu da ist, sich gegenseitig zu nerven.
Das ist schon. Gut, und jetzt läuft es ja eigentlich langsam stabiler. Es hat auch bei uns jetzt noch vor ein paar Tagen noch Probleme gemacht, aber mittlerweile sollte es echt bei oben sein, ist jetzt auch wieder ein Patch rausgekommen. Darum hoffen wir, dass das eigentlich läuft. Es gibt ja noch so die Social Clubs und ich denke, wenn man sich in denen organisiert und dann gerade als Crew in GTA Online losleitet, ist es noch ein bisschen lustiger. Übrigens, Game Rights hat einen eigenen. Sucht das mal, dann könnt ihr dort noch joinen. Und wenn da ein paar gerade zusammen online sind, ich glaube, ist es auch lustiger, wenn man alleine joint und da irgendetwas probiert mit Leuten, die irgendwie nervig da ins Mikro reinschreien.
Das ist auch ein sehr blöder Punkt, zumindest bei der PS3-Version. Und zwar könnte man halt ständig irgendwelche andere Spieler, die in ihr Mikrofon reinrülpsen. Standardmäßig ist es so eingestellt, dass man alle Spieler vom Server hört.
Egal wo sie sind, also egal, auf der ganzen Map.
Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei der Xbox-Variante anders ist. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man eine Gruppe hat und in dieser Gruppe im Xbox Live zusammen einen Voice-Call hat. Daher ist es halt häufig recht nervig, dass man die Spieler muss muten und dann läuft einer und kommt ein neuer, der wieder Krach macht. Man muss immer wieder anhalten, Start drücken, ins richtige Fenster reingehen und dann diverse Spieler muten.
Gut, ich würde sagen, schließen wir an dieser Stelle ab mit GTA Online und kommen zum, ich würde sagen, ja, grössten Block jetzt von diesem Podcast. Wir haben nämlich gespielt, ein Spiel, das relativ neu rausgekommen ist und wir wohl beide rechte Erwartungen hatten. Und wir reden hier von Beyond Two Souls. Vielleicht ganz kurz Entwickler Quantic Dream. Da vorderster Front steht David Cage dahinter, vielleicht Quantic Dream. Könnte man auch oder werdet ihr sicher mal noch kennen, Fahrenheit, wenn ihr es gespielt habt, sehr empfehlenswert, vom 2005. Oder für Nordamerikaner, dort heisst es Indigo Prophecy. Dann Heavy Rain, sicher noch bekannter, ein Exklusivtitel auch gewesen, auch für die PS3, das war im 2010 gewesen. Jetzt quasi der geistige Nachfolger zu denen mit Beyond. Vielleicht wenn wir gerade schnell handlungstechnisch einsteigen. Wir wollen das möglichst spoiler-free halten, aber vielleicht kurz, dass ihr wisst, um was es etwa geht. In dem Exklusivtitel, also wie auch schon Heavy Rain exklusiv war für PS3, schlüpft ihr in den allermeisten Fällen in der Rolle von der Jodie. Das ist so ein Mädchen und man merkt dann halt relativ schnell, dass sie eine Art Kraft hat oder auf jeden Fall von einer Art Kraft, also von so einer Existenz begleitet wird und die Existenz, die heisst Aiden. Und das kann man eigentlich so als eine Art Geist beschreiben, der die ganze Zeit unsichtbar um sie herum ist. Und jetzt geht es darum, in verschiedenen Chapters, also so Kapitel, das Leben von dieser Jodie zu spielen. Und das ist eigentlich nicht chronologisch. Also das fährt irgendwie mal an und kommt nachher hinteren und führen und so weiter. Und über das Ganze kommt dann halt die Story von dieser Jodie immer und immer mehr ans Tageslicht. Und zwischen denen wird immer da mit ihrem Aiden wird wieder Sachen erledigt. Also man kann on the fly meistens zu ihm auch wechseln. Und es geht ganz, ganz einfach gesagt, einfach darum, erstens mal ihre Story zu erleben, plus ein bisschen den Hintergrund zu erleben. Ich meine, was ist mit dem Aiden? Wer ist da? Woher kommt der? Wie ist das genau gegangen? Jetzt ist es so, sie lebt eigentlich als ganz bös gesagt Forschungsobjekt in so einem Forschungszentrum. Das wird dort von dem Nathan geleitet. Das ist auch wieder ein wichtiger Charakter. Und dann merken wir halt mal schnell, die haben alle ihre Hintergrundgeschichten und so weiter. Und das wird man dann neben dem halt auch noch erleben. Ich glaube, so ist es relativ einfach zusammengefasst. Wenn man noch weitergeht, so etwas, was relativ interessant ist, und zwar ein bisschen Technik kurz besprechen. Ich denke, was gerade auffällt am Anfang und was auch sehr stark beworben ist, ist, dass so der Main Character, also Jodie, wird gespielt von der Ellen Page, also einer richtigen Schauspielerin. Sie ist optisch eigentlich eher nachempfunden, plus also was das ganze Mocap anbelangt, ist auch von ihr noch gemacht worden. Ihr könntet sie kennen am Inception, ist wahrscheinlich so ein bisschen der berühmteste Film, wo sie mitgespielt hat. Gleich auch der Nathan, den ich kurz angekündigt habe vorher, also der Leiter eigentlich von dem ganzen Experiment, wird von Willem Dafoe gespielt. Antichrist könnte vielleicht ein Name sein, ist ein recht komischer Film, wo er mal dabei war. Oder ein bisschen mainstreamiger und wohl auch populärer, das war die Spider-Man-Trilogie gewesen. Dort hat er auch mitgespielt.
Als grüner Kobold.
Richtig, oh, jetzt hast du es so gespoilert. Ich glaube, das wird recht schnell klar im Film. Wie auch immer, auf jeden Fall, das ist von denen gespielt worden und halt auch Gesichter zur Verfügung gestellt worden. Plus Hans Zimmer war am Sound beteiligt gewesen, aber wie wir herausgefunden haben, ein bisschen mehr als Producer, als wirklich, dass er viel komponiert hat. Wobei es hat schon Sounds, die ziemlich nach ihm tönen. Also es könnte, er hat schon noch irgendwie seine Finger schon noch drin gehabt. Also nicht
ja
nur,
gut, dass eben beim Hans Zimmer ist das sowieso ein bisschen anders. Das ist quasi nicht ein einzelner Komponist in dem Sinn, sondern fast ein Unternehmen von wahrscheinlich etwa 50, 40 Leuten, die Musik komponiert für Hollywood und der Hans Zimmer ist wahrscheinlich der CEO. Also,
ja, so etwas habe ich auch schon gehört, dass Don er das gar nicht mehr so alleine macht. Jetzt, wenn wir zu dem Spiel selber kommen, das wird ja recht diskutiert. Ich meine, jetzt mal zuerst ganz grundsätzlich muss man über das Gameplay ein paar Worte verlieren, für die, die vielleicht Fahrenheit nicht kennen und auch Heavy Rain nicht kennen. Es entfernt sich vom Game schon relativ fest und geht schon recht in Film rein. Also es ist eigentlich mehr ein interaktiver Film als ein Game. Das heisst, man hat relativ wenig am Gameplay, was man machen kann. Man kann eigentlich nur rumlaufen, wenn überhaupt, aber meistens rumlaufen. Und dann mittels Quicktime-Events ein paar Handlungen steuern. Also das kann sehr simpel sein, wie macht der Schrank auf, bis Schläge ausführen, schiessen, ducken, ausweichen, sich irgendwo noch einmal drüber springen und noch einmal heben und so. Das wird alles mit irgendwelchen Quicktime-Events gemacht. Und das gefällt vielen Leuten, die sagen, ja, mal, es ist ein bisschen frisch und das hat man so nicht. Und andere Leute sagen, das ist voll lame, das hat gar nichts mehr mit Gaming zu tun und so. Da mache ich ja eigentlich nur noch ein Quicktime-Event am anderen und muss durch das quasi den Film am Laufen behalten. So könnte man es auch sehen. Darum vielleicht ein paar Pro-Kontra-Sachen. Jetzt gerade Butch, sag jetzt mal Heavy Rain, wir haben es beide durchgespielt. Was hat jetzt dir einfach mal gefallen an dem Spiel oder in dem Film, wie man es den nennen?
Es ist eine sehr packende Story. Weil die Story ist ein Schwerpunkt, sowieso bei diesen Quantic Dream Spielen. Wir sind da zwei Bigs immer durchgekommen mit dem ersten Playthrough. Wir sind eigentlich sehr gut unterhalten gewesen, auch wenn jetzt dort der Gameplay-Part nicht so eine wichtige Rolle spielt, ist es trotzdem ein intensives Erlebnis. Und es ist auch eben, wir haben zu zweit gespielt. Es gibt sogar einen Duo-Modus oder einen Coop-Modus, wenn man so will. Eigentlich auch immer der nicht gespielt hat, ist mit unterhalten.
Ja, aber ich kann halt zuschauen, weil es ist eigentlich quasi für den Spieler auch nur ein halber Film. Also quasi, ob man es zuschaut oder ob man es selber spielt, macht jetzt bei dem Game eigentlich nicht einmal so viel aus.
Und was halt bei diesen Quantic Dream-Spielen anders ist als bei vielen anderen Games, es hat auch so Szenen, wo man dann den Schauspieler oder den Mocha-Darsteller sieht, wo in einer emotional intensiven Sequenz in Tränen ausbricht und dann zieht das einem schon mit. Das kommt einem näher als bei anderen Spielen, weil einfach die grafische Qualität sehr hoch ist und auch die Bilder sind sehr cineastisch und man könnte den Leuten von Quantic Dream vorschlagen, mal einen normalen Film zu machen, einen Kinofilm, weil sie haben interessante Geschichten. Es ist mehr die Frage für den Spieler, wie sehr reizt ihn das schwache Interaktive dafür, dass die starke Story wäre. Man kann sich da abschrecken oder anziehen lassen. Das ist halt eine sehr kontroverse Firma, Quantic Dream.
Ja, also du hast es angesprochen, ich sicher grafisch wirklich eine Qualität, die man dort sieht. Man muss immer denken, die PS3 ist jetzt auch schon alt fast. Es sieht wirklich, Gesichter sehen sehr gut aus, auch sonst sind die Texturen häufig sehr schön. Jetzt alles außer Flüssigkeit sieht gut aus. Du hast den Koop kurz angesprochen. Also ich habe gesagt, man kann zwischen der Jodie und Aiden, dem Geist, switchen. Wenn man es allein spielt, dann kann man einfach switchen und dann spielt man den Geist. Und wenn man Koop spielt, dann kann man einfach switchen, dann spielt der andere. Der kann dann wieder zurück switchen und dann spielt dieser wieder Jodie. So funktioniert das. Ist eigentlich recht simpel, aber ist doch noch irgendwie unterhaltsam. Es transportiert wirklich viel, viel Emotion. Viel mehr Emotion als andere Spiele transportieren. Und ich habe das Gefühl, es ist ein sehr ein frisches, ein sehr relaxendes Gameplay, weil man einfach nicht so gestresst ist beim Spielen. Also es ist wirklich so, wir hocken aufs Sofa, rühren die Disc rein und erleben jetzt mal so eine Story, ohne dass wir uns da am Controller gross irgendwie abmühen müssen. Also das ist sicher mal so die Stärke, die man da führen haben. Und dann könnte man auch wieder sagen, es hat noch einen Wiederspielwert. Also man kann da zweimal durchspielen und dann einfach komplett andere Entscheidungen treffen und dann schauen,
ja, also, was da passt. Ich muss auch sagen, ganz so wäre es nicht als Film möglich. Es gibt viele Sachen, die man verpassen könnte, wenn man nicht genug anschaut oder wenn man quasi eine andere Entscheidung fällt. Zum Beispiel ist es amigs möglich, als Aiden als Geist durch eine Wand durchzufliegen und dann sieht man dort zwei Forscher, die miteinander gerade diskutieren und ein Gespräch führen. Und dann kann man die Diskussion belauschen und noch interessante Hintergrundinformationen erfahren, die man nur halt erfährt, wenn man den Einfall hat, in dem Moment als Aiden durch die Wand durchzufliegen.
Und sonst kann man das also quasi komplett verpassen. Das ist schon so. Aber das macht es irgendwie noch interessant. Also die Welt, die läuft auch manchmal um einen herum, noch ein bisschen weiter im Raum nebendran. Und das muss man dann einfach schauen, oder sonst hat man es verpasst.
Es ist sowieso so, dass man hat eben grundsätzlich die Möglichkeit, als Spielfigur in der Welt rumzulaufen. Und es ist eine sehr detailreiche Welt. Also man kann auch an irgendwelche Pinnwand-Einträge, irgendwelche Zettel am Boden kann man lesen. Man kann so eigentlich noch ein bisschen die Welt erforschen, wie es halt im Film nicht möglich wäre. Was so eigentlich ein grundsätzliches Feeling ist, wo halt jedes Spiel an einem Film quasi als Vorteil gegenüber kann aufweisen.
Ja, plus halt die Entscheidungen, das hat man in einem Film nicht. Aber ich denke gerade, wenn man jetzt das Wort Entscheidungen da noch gefallen ist, wenn wir doch noch ein paar negative Sachen einführen. Wir haben ja jetzt eigentlich nur Positives gesagt jetzt. Entscheidungen, es ist halt wirklich ein bisschen so, dass die allermeisten Entscheidungen Schluss am Ende keinen Einfluss haben. Weil gerade, wir haben es erwähnt, das Spiel ist nicht chronologisch aufgebaut. Und trotzdem muss ja das Kapitel vorher und das Kapitel nachher irgendwie zusammenpassen. Dem ist es halt dann ein bisschen geschuldet, dass die Entscheidungen nicht so viel Einfluss haben können, weil sonst die Kapitel vorne und hinten nicht mehr aneinander anpassen. Das heisst, die meisten Entscheidungen zeigen euch einfach andere Dialogsequenzen oder ein bisschen andere Cutscenes, aber sonst haben sie nicht viel Einfluss. Die wirklich tragenden Entscheidungen sind eigentlich, wie es bei Quantic Dream Games, also Fahrenheit und Heavy Rain, schon immer ein bisschen war, vor allem am Schluss, dort, wo es quasi nicht mehr auf eine nachfolgende Sequenz muss passen, dann hat das dann manchmal ein bisschen Einfluss.
Es wird eigentlich nur den Einfluss aufs Ende von der Geschichte, aber nicht direkt den Einfluss auf den Weg oder auf den Verlauf von der Geschichte.
Ja, der Weg ist immer gleich, außer halt eben, ob man jetzt irgendwie mit dem gerettet oder nicht, oder das angeschaut oder nicht, oder die gerettet hat oder nicht, aber es quasi am Schluss läuft es dann immer, es passt genau gleich wieder auf die nächste Episode. Also das ist ein bisschen schwach. Oder das macht es auch irgendwie so ein bisschen, man hat dann das Gefühl, man kann irgendwie, man muss so viel Zeug entscheiden und man kann trotzdem so nichts ändern. Das gibt so ein bisschen ein ohnmächtiges Gefühl. Das hat mir nicht so gefallen.
Das ist halt grundsätzlich ein Problem. Eben wenn man quasi so viele Storystränge hätte, die sich auseinander bewegen könnten, dann müsste man quasi doppelt so viel Game entwickeln, wo dann der Spieler aber nur die Hälfte davon sieht, was nur eine Stür spielt. Und das ist halt schon schade, oder? Das macht es quasi unmöglich, das Vorhaben, dass man mit jeder Entscheidung die Geschichte ändert und den Weg verändern könnte.
Ja, der Aufwand wäre dann halt, das potenziert sich dann irgendwann und darum haben sie das halt müssen einschränken.
Zumindest jetzt beim Beyond hat man nie so das Gefühl von der Angst oder von der Wichtigkeit, von was man jetzt, welche Entscheidung man da trifft. Man hat immer das Gefühl, ja, die Jodie als Hauptcharakter kann gar nicht sterben und die anderen Leute kommen ja im nächsten Kapitel auch wieder vor, habe ich gesehen, also können die auch nicht sterben. Und
ja, du sprichst natürlich am Rand auch noch etwas an, was ich auch noch als Kontrapunkt einbringen will. Und zwar ist es teilweise fast ein bisschen einfach, weil man kann nicht sterben, man kann nichts in dem Sinn falsch machen. Also wenn man jetzt von einem Verfolger abhält, kann man das mit Erfolg bestehen und jedes Quicktime-Event richtig lösen und irgendwie über alles beim ersten Versuch drüber gumpen und so und ist nachher irgendwie auf dem Zug und schafft alles und kommt ein Achievement über. Aber man kann sich auch irgendwie, man kann quasi einfach den Controller anlegen und nichts machen. Und es gibt nie Game Over, weil man wird dann irgendwie halt geschnappt. Aber wenn man geschnappt wird, kann man dann irgendwie halt wieder ausbrechen. Oder wenn man den Kampf fehlt, kommt irgendwie der Aiden am Schluss und hilft einem und so. Man kann einfach nie etwas vergamen. Man wird einfach immer gerettet. Und das ist quasi, ja, es nimmt irgendwie ein bisschen den Ansporn raus, wenn man eh weiss, ja, man ist quasi unsterblich und kann irgendwie nichts vergeben. Es endet halt einfach auf die oder auf die Art und das Resultat ist sowieso das Gleiche. Das nimmt einem dann irgendwie ein bisschen die Spannung raus.
Es ist halt dadurch noch reizvoll, dass sie quasi das rausnehmen, wo halt jedes Game hat, das Game Over, wo irgendwie so ein bisschen das Feeling von der Echtheit von der Geschichte entfernt. Man hat irgendwie das Gefühl, ja, man stirbt, dann kann man halt Respawn machen und dann lebt man wieder oder man kann dann wieder den letzten Checkpoint laden. Das zieht dieser Story so ein bisschen die Glaubhaftigkeit.
Ja, es macht den roten Faden natürlich ein bisschen kaputt. Kann man auch ins Positive drehen und sagen, ja, durch das ist bei Beyond Two Souls halt der rote Faden wirklich immer gegeben.
Man muss halt auch sagen, dass bei Fahrenheit hat es ja das Game Over noch gegeben. Und das hat Fahrenheit eigentlich nicht den Reiz genommen. Also wenn man zum Beispiel im Fahrenheit gestorben ist, hat man gesehen, wie jetzt zum Beispiel der eine, der Hauptcharakter, erschießt. Und man hat noch gesehen, was der sagt und wie der irgendwie ins Auto einsteigt. Man hat also quasi die Konsequenz vom Sterben noch miterfahren.
Und dann
hat man den Game Over Screen gesehen und konnte respawnen.
Also ja, aber was dann auch gesehen ist, dass der Game Over Screen ist dann so in die Story eingebaut wurde. Also dann kommt, bist du genau, der hat «This is the end of my story», «I mixed up alcohol with irgendwie medicine» und so weiter. Und dann, wenn man irgendwie Alkohol trinkt, hat Tabletten genommen und dann stirbt. Und dann ist das einfach das Ende von der Geschichte. Und dann gibt es noch einen Dialog dazu und sagt er, ja eben, da endet es jetzt und so. Ich habe es nicht geschafft, dort abzuhauen, darum haben sie mich irgendwie verwünscht und so. Das ist das Ende von meiner Geschichte. Und dann
kann man natürlich ein bisschen unglaubwürdig sein.
Aber es wäre dann eigentlich so abgeschlossen gewesen, blöd gesagt.
Es ist noch ein bisschen witzig, dass dann quasi am Anfang fährt er an, er sagt, ja, ich bin verfolgt worden vom FBI und dann habe ich diese magische Fähigkeit und so. Und dann habe ich Aspirin genommen und nachher Alkohol getrunken und dann bin ich gestorben.
Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd, aber immerhin haben sie das natürlich auch von den Döferen Beispielen, aber es ist natürlich möglich. Also das ist nicht irgendwie erfunden. Dann, um vielleicht noch rasch wieder zurückzukommen, eben, wir haben schon gesagt, eben kein Tod, man kann sagen, es ist ein bisschen einfach, die Entscheidungen haben eigentlich meistens keinen Einfluss. Was noch ist, nicht ganz alle Fragen sind geklärt, nicht ganz alle Baustellen sind geschlossen, also ziemlich früh im Game kommt einmal so eine Frau mit dunklen Haaren, die einem Zeug entwendet und einen mysteriösen Eindruck macht und nachher irgendwie abhält und so. Was mit der ist, habe ich nie mehr, die kommt nie mehr vor, keine Ahnung.
Es ist halt auch also, eben durch die nicht chronologische Erzählweise ist das ein bisschen gefördert, dass so Geschichtsstränge plötzlich verloren gehen, einfach weil man nachher ein Kapitel aus ihrer Kindheit sieht, aus der Jugend und später ist es ihnen quasi offen gelassen, den Geschichtsstrang zu überspringen, als ob sich die Frage in der Zwischenzeit gelöst hätte.
Ja, also ich könnte natürlich sagen, okay, mal den Charakter, den haben wir introduced, der ist wirklich mysteriös, aber er ist da irgendwie zwischendrin mal und so, das ist so, und das erzählen wir einfach nicht, aber das kannst du irgendwie als Entwickler nicht bringen. Ich denke, noch auf der rein technischen Seite ein kleines Manko noch, dass die Quicktime-Events, die es ja ziemlich viel hat, teilweise nicht mit Knöpfen, sondern mit Analogsticks gelöst werden. Dann kommt eine kurze Zeitlupensequenz, meistens in Kampfszenen, und dann muss man entsprechend von der Jodie ihrer Bewegungen den Stick in die Richtung drücken und dann tut sie irgendwie im Gegner eins hauen oder ausweichen. Das ist manchmal ein bisschen schwammig, weil in sehr kurzer Zeit muss man dann doch entscheiden, ja, sollte jetzt ihr Movement, sollte das einen Schlag darstellen, dann müsste ich vordrücken, sollte das darstellen, dass sie sich probiert zu bücken, dann müsste ich abdrücken, oder irgendwie kann ich auch diagonal, oder gibt es das nicht, und das macht es dann teilweise ein bisschen schwammig, und dann plötzlich merkt man, hey, Quicktime-Event gefällt, sie hat jetzt irgendwie einen Schlag bekommen, hey, aber warum, ich habe doch richtig gedrückt und so, und das gibt einfach ein komisches Gefühl. Aber Schluss am Ende, wie gesagt, ist es eh egal, weil man kann keinen einzigen Kampf verlieren, weil man wird dann einfach gerettet.
Also es war eben bei Fahrenheit damals noch so gewesen, dass man Quicktime-Events hatte, ganz klassisch mit Druck X oder jetzt möglichst schnell Dreieck.
Auf und aber links, rechts hat es schon gegeben, aber es ist einem dann auch so angezeigt worden, das hätte man nicht müssen im Charakter angesehen müssen, welche Richtung man jetzt drückt.
Und jetzt ist es halt quasi so, dass man gar nichts sieht. Man sieht eigentlich nur das Bild und du musst dann entscheiden, ja, willst du jetzt einen Faustschlag wahrscheinlich in die Richtung des Angreifers machen oder willst du versuchen, mit Joystick nach oben auszuweichen?
Aber du kannst nicht wählen. Es gibt nur eins von beiden, das dir vom Game vorgegeben wird und du musst anhand von ihrer Bewegung erkennen, was es jetzt sein sollte. Also es ist nicht so, ich könnte jetzt wählen zwischen Schlag und Bücken. So viel Interaktion gibt es nicht.
Und das ist, teils ist es tricky und teils ist es einfach so einfach, dass man gar nicht falsch kann machen, wenn jetzt zum Beispiel Jodie immer zuschlägt, dann muss man nur den Joystick nach rechts und wieder nach rechts. Es ist eigentlich weder herausfordernd noch einfach, weil man einfach nicht weiss, was erwartet wird. Und das finde ich eigentlich schon schade, weil bei Fahrenheit weiss ich noch, dass ich teils eben die Quicktime-Event vielleicht zweimal, dreimal haben müssen ausprobieren, weil sie nicht so einfach sind. Auch wenn nach wie vor Quicktime-Events eher etwas Uncooles sind. Also ich...
Ja, wobei, in so einem Game kann man es ein bisschen verzeihen, oder? Aber in allen anderen Games würde ich es blöd finden. Aber es ist noch lustig, eben gerade der Schwierigkeitsgrad. Es gibt zwei. Einen, ich spiele nicht so viele Videospiele und einen, ich spiele oft Videospiele. Und wir haben jetzt den mit oft genommen, logischerweise. Sonst war es wirklich easy gewesen. Ich frage mich dann, was genau ist, wenn man noch den einfacheren würde nehmen. Vielleicht auch gerade noch zur Steuerung, einfach, dass wir es der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Es gibt auch noch so einen Smartphone, immer, was auch immer, App. Und die ersetzt eigentlich auch einfach nur einen Controller. Man kann da im gleichen WLAN-Netzwerk, kann man dann einfach dann mit seinem Smartphone, anstatt dass ich den Stick nach rechts drücke, kann ich dann einfach nach rechts wischen auf meinem Smartphone. Aber mehr Mehrwert gibt das eigentlich nicht.
Was natürlich auch noch oft vorkommt, ist eben die Sys-Axis. Dass man den Controller muss in eine Richtung schlagen muss.
Schütteln, wie auch immer, lüpfen und so, ja.
Auch wieder dort. Es kann sein, dass teils der Spielverlauf wie aufgehalten wird, wie jetzt dann erwartet wird, dass du den Controller schüttelst. Und dann ist der Sensor nicht so korrekt und merkt es nicht. Und man versucht es dreimal und man sieht irgendwie, wie Jodie versucht zum Beispiel, sich noch einmal aufzuziehen und wieder runterzukehren und wieder versucht. Und einfach... die quasi cineastische Sequenz wird aufgebrochen dadurch, dass der Sensor im Controller ein bisschen backt.
Ja, irgendein Game muss ja die Six-Axis-Steuerung ja verwenden und welches Game, wenn nicht so eins. Aber es stellt uns wirklich ein bisschen mühsam, gerade wenn man noch irgendwie der Controller ein bisschen durch ist oder so. Ich hatte auch das Problem gehabt, dass ich teilweise den müssen schütteln, wie wild, dass da irgendetwas passiert ist. Wir haben ja jetzt immer schon ein bisschen Vergleich gezogen zu diesen geistigen Vorgängern, also Heavy Rain, Fahrenheit. Ich persönlich habe natürlich beide von denen auch gespielt, vor gar nicht so langer Zeit, also ich rede jetzt da von ein paar Monaten, habe ich Fahrenheit auch nochmal durchgespielt und das hat mir wirklich irgendwie am besten gefallen. Das Ende, kann man sagen, ist ein bisschen komisch gewesen. Heavy Rain hat mir auch ein bisschen besser gefallen, aber dort hat man noch irgendwie gewusst, scheint, es könnten alle sterben und so weiter. Jetzt, ja, das Beyond ist wirklich immer noch so ein bisschen Quantic Dream-mäßig gut gewesen, aber eben es hat teilweise irgendwie ein bisschen nicht so viel transportiert wie diese. Und dementsprechend war auch der Metascore ein bisschen tiefer gewesen, und zwar der ist lediglich 73 jetzt, bis jetzt. Und ich denke, für so einen Exklusivtitel, der so erwartet worden ist, dürfen wir da doch von einer Enttäuschung reden, was die Wertungen anbelangt. Vielleicht kurz Vergleich, Heavy Rain hat 87 bekommen, Fahrenheit oder eben Indigo Prophecy hat 84 bekommen. Butch, was meinst du? Also ich meine, 73 ist das neue schlecht, oder? Heute muss das Game mindestens 83 Punkte haben, sonst wird es gar nicht gekauft. Was meinst du, die Leute haben die das mit dem Gameplay irgendwie nicht geschätzt? Ich denke, die Fachpresse, die wird das nicht so rügen, dass es nicht so viel Gameplay hat. Die werden das auch checken, dass das Game extra anders sein will, aber was meinst du, ist es gerechtfertigt, so einen tiefen Score oder doch nicht?
Ich glaube, es ist schon gerechtfertigt. Es ist halt eben ein Metascore. Ich selber, wenn ich jetzt einen Test würde schreiben, ich würde wahrscheinlich eine höhere Wertung geben. Das ist halt einfach nach wie vor ein bisschen eine Geschmackssache. Und ich glaube, besonders da die Spiele-Fachpresse hat sich da ein weiteres Mal nicht mit dem Argument überzeugen lassen. Es ist halt eben mehr ein interaktiver Film oder eben, es ist halt Quantic Dream.
Aber die finden doch gerade so Zeug. Also ich weiss ja noch, bei Fahrenheit und Heavy Rain haben sie ja voll abgefeiert. Ja, es ist mal etwas anderes und es müssen mehr so Games geben und es transportiert mega viele Emotionen. Und weil sie ja an sich so auf die Shooter gewöhnt waren und ihre Fußballgames gewöhnt waren, dann haben die da, die Fachpresse hat da den interaktiven Film voll abgefeiert. Und jetzt kommt Beyond und das finde ich voll blöd.
Ja, man muss halt schon sagen, sie haben eben im Prinzip ein paar Schritte zurück gemacht mit dem Beyond. Zum Beispiel beim Heavy Rain ist es so gewesen, dass man mehrere Charakter spielt. Und dadurch ist es möglich gewesen, dass gewisse Charakter können sterben, wenn man bestimmte Entscheidungen fällt. Beim Fahrenheit war es so, dass man eben noch den Game-Over-Screen hatte. Wir hatten noch anspruchsvollere Quick-Time-Events. Also wie im Heavy Rain hat man auch zwei Charakter gespielt.
Ja, also drei. Man hat ja zwei Parteien. Man hat Polizisten, Perli und Innen gespielt. Und dann hat man eigentlich ein Katz- und Maus-Spiel gehabt, wo man Katz und Maus gespielt hat. Da hat man es quasi gegeneinander können werken und so. Das stimmt. Das Element von einer zweiten Partei fehlt eigentlich jetzt neuerdings.
Wenn man eine Wertung abgeben will und man sich aufs Heavy Rain bezieht, dann muss das zwangsläufigerweise schlechter sein. Ich selber finde einfach, ich habe zwei unterhaltsame Übungen gehabt. Und zwar, ich glaube, insgesamt sind wir schon noch auf ein für heutige Standards
ansprechend. 12, 13 Stunden oder so in dem das, wo wir sind.
Also es ist eigentlich nicht so viel, aber dafür sollte man sich so anschauen, also man hat sich eigentlich quasi einen Film gekauft mit gewissen interaktiven Möglichkeiten.
Ja, man hat sich einen 13-stündigen Film gekauft.
Das ist dann wieder, wenn man die Preis-Leistung anschaut, nicht mal so ein schlechter Deal. Vielleicht doch ein Titel, den man eher sollte beim nächsten Preisablass kaufen, weil einfach der Umfang nicht so riesig ist und es ist auch nicht ein Heavy Rain.
Der Twist irgendwie hat es jetzt bei Beyond nicht so wirklich gegeben am Schluss.
Ja, und was ich halt eben auch noch nicht so cool finde, was zwar kein Vergleich zum Heavy Rain ist. Ich finde, all die Quantic Dream Games haben den Zwang, irgendetwas so Übernatürliches reinzubringen. Etwas so, wo irgendwie halt sich jeglicher Logik entzieht. Und was halt auch komisch ist, jetzt zum Beispiel beim Heavy Rain oder beim Fahrenheit, da kommen so Kommissare vor und dann ist dann halt quasi die Auflösung vom Fall, ja, es ist halt eben so basiert mit irgendetwas selber. Ich hätte eigentlich gerne mal von ihnen, weil sie eben quasi so ein Erwachsenes-Genre sind, ich hätte gerne mal ein Spiel, das quasi auch so eine realistische Geschichte erzählt, wo näher bei der Realität ist. Nicht, weil ich selber Fantasy-Elemente nicht gerne habe, aber einfach, weil ich quasi jetzt solche Spiele von ihnen schon gesehen habe. Und ich jetzt gerne mal würde etwas sehen, wo
ein anders ist.
Wo ein mehr eben... Ich könnte mir sehr gut vorstellen, ein Horror-Game von Quantic Dream, weil sie eben sehr gut Stimmungen können vermitteln.
Das stimmt. Sie haben die Bilder, sie haben den Ausschnitt gut im Griff, sie haben Stimmungen, sie haben die Emotionen gut im Griff.
Das also ein Horror-Game könnte sehr unter die Haut gehen, weil sie eben wissen, wie man muss so eine Szene mit der Architektur richtig überbringen muss. Man sollte, wie man das Licht setzt. Teils ist die Grafik von der Außenwelt. Naja, aber teils ist sie wirklich sehr überzeugend mit Lensflares, Regen und Tiefe und Schärfe.
Fast schon viel im Plus, es ist noch die Aspect Ratio mit Balken, wird das noch in das Kinoformat zusammengestaucht, was wahrscheinlich ganz bewusst ist, was dem Ganzen noch ein bisschen mehr so ein bisschen cineastisches Flair verpasst. Ich persönlich finde, so eine 73 ist vielleicht schon noch ein bisschen tief. Ich hätte mich da auch eher so ein bisschen bei gut 80 bewegt. Wobei ich auch für Fahrenheit das 84 ein bisschen zu tief finde, wie auch immer. Ich würde sagen, für so den typischen Gamer, naja. Wenn ihr euch da mal darauf einlässt, vielleicht eher mit einer Fahrenheit oder einem Heavy Rain an. Und wirklich das Beyond einfach denen empfehlen, wo quasi die Vorgänger, wenn man es so nennen darf, gefallen hat. Und dann ist das wirklich gut. Dann habt ihr hier lockere Unterhaltung, die ihr euch zurücklehnen könnt und da das quasi erleben, filmartig. Ich würde sagen, mit dem haben wir eigentlich ein bisschen alles gesagt. Darum schließen wir an dieser Stelle jetzt für diese Woche mal wieder ab. Ich bedanke mich natürlich wie immer bei allen Hörern und Hörerinnen fürs Zuhören. Dann auch bei dir, Butsch, dass du wieder dabei gewesen bist.
Ja, auch von mir noch eine schöne Woche.
Ja, genau wie immer. Schaut natürlich mal Nerdy by Nerds CH vorbei, Twitter, Facebook und so weiter. Ihr kennt es ja. Also, ciao zusammen.